Vielen herzlichen Dank für die herzliche Begrüßung. Ganz liebe Grüße soll ich von meiner Frau bestellen. Die wäre so gerne hier. Wir sind vor 3 Wochen eingeladen worden zur Geburtstagsnachfeier auf Fehmarn. Aber da kann ein Prediger, ein Gemeinschaftspastor seine Verkündigung nicht mehr irgendwie tauschen. Also sie ist mit dem Auto weg und ich bin hier. In eurer Hand. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht zu Anfang, wo ich gedacht habe, es gibt ja so ganz besondere Dinge und es ist so spannend zu entdecken, dass die einen Zweck haben, den man gar nicht kennt. Die haben ein Wozu und das ahnt man gar nicht. Wer hat schon mal aus so einer Asia-Box, so einer Nudelbox was gegessen? Einige. Wusstet ihr, dass die eine besondere Falltechnik haben? Wenn man die auffaltet, sind die automatisch ein Teller. Das heißt, sie sind mit zum Nachhausenehmen und dann braucht man keinen Teller schmutzig machen. Das wusste ich gar nicht. Das ist so interessant. Das Nudelding da, das hat immer so ein Loch in der Mitte. Wusstet ihr, dass das dafür da ist, um Spaghetti zu portionieren? Hä? Ich nicht? Ich dachte, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein. Ich meine, die Portionen reichen nicht für uns. Aber da gibt es im Herd, also normalerweise ist das so, man hat diesen Herd und so weiter und darunter ist noch so eine Schublade. Und da liegen da immer so alle möglichen Bleche oder bla 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 oder sowas drin. Aber sobald die, und das ist sie bei uns, aus Metall ist, hat die eine ganz bestimmte Funktion. Sie soll die Speisen warm halten. Also man soll sie aus dem Ofen rausnehmen, kann was Nächstes reintun und unten bleibt sie warm. Wusste ich das? Nein! Das ist echt verrückt. Oder hier, ihr kennt das Problem wahrscheinlich, also ich duze euch weiterhin, ne? Da hat man diese Alufolie oder diese Frischhaltefolie, ne? Da gibt es so ein wunderschönes Ding zum Abreißen, aber indem man das rausholt, zieht man das schon aus dieser Packung raus. Das ist so eklig, das ist so furchtbar. Aber ich wusste es nicht, diese Packung hat normalerweise an der Seitenwand solche kleinen Nupsel, die drückt man rein und dann ist die Rolle fixiert. Wusste ich das? Nein! Es ist so verrückt. Und jetzt kommt der Hammer. Mögt ihr Toffifees? Nein. Wie kriegt man die Dinger da raus? Wenn man gräbt ja immer so mit, sind die mit spitzen Fingernägeln, sind ja immer so ein bisschen bevorzugt. Nein! Diese Packung ist extra so konstruiert, dass man an diesen Nupsen einfach nur drücken muss. Und dann kommen sie raus, dann springen sie raus. Wusste ich das? Es ist total verrückt. Und damit sind wir auch schon beim Kern der Predigt. Jubilate, wir sind gesegnete Leute, von Gott gesegnet. Aber wozu hat uns Gott eigentlich so unverdient gut beschenkt? Wozu möchte er uns so gnädig sein? Warum will er uns so gerne segnen? Und die Antwort heißt doch, aus Liebe zu mir. Logisch. Ja, warum auch sonst? Ich meine, Liebe kennt doch keinen Zweck. Kein Wozu, oder? Oder etwa nicht? Ich finde das immer so besonders spannend, wenn mein Glaube so ein bisschen hinterfragt und so ein bisschen gepiekst wird. Also das möchte ich heute auch. Wir machen uns auf die Suche nach dem Wozu. Und da fangen wir gleich vorne in der Bibel an. Wozu hat uns Gott geschaffen? Da gibt es gar kein Wozu. Natürlich nicht. Ich meine, Gott hat doch gewollt, dass seine vollkommene Liebe und seine Freude, die er hat, dass die nicht und nicht bei ihm bleibt. Er ist ein dreieiniger Gott. Der Vater ist für den Sohn, der Sohn für den Vater, der Heilige Geist für den Vater, für den Sohn und so weiter. Er hat diese Liebe und diese Freude und die möchte er teilen. Deshalb hat er uns als seine Ebenbilder geschaffen. Das unterscheidet uns doch von Tieren. Nur wir haben die Fähigkeit, Gott und seine Liebe und eine persönliche Engung, Beziehung zu ihm zu genießen. Das haben nur wir Menschen. Und das erste Wort, das die Bibel gebraucht, um diese Beziehung zu beschreiben, ist Segen. Gott segnet die ersten Menschen, Adam und Eva, mit einem paradiesischen Wohnort, mit seiner Liebe, mit seiner Nähe. Aber das war nicht alles. Denn auf den Segen Gottes folgt sofort ein Auftrag. Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde. Gott hatte also einen Grund dafür, Menschen als seine Ebenbilder zu schaffen. Sie sollten sein Bild in die ganze Welt transportieren. Sie sollten es vermehren, vervielfachen. Also sie sollten es genießen, sein Segen, aber letztlich sollten sie auch dafür sorgen, dass in der ganzen Welt seine großartige Schöpfung durch sie selbst, durch die Menschen bekannt wird. Schon mit der Schöpfung zeigt Gott also seine zweifache Absicht. Er möchte erstens Anteil geben an seinem Leben. Er schafft sie, er haucht ihnen seinen Geist ein, er gibt ihnen seine Liebe, seinen Segen und sie sollen seine Herrlichkeit in irgendeiner Weise ausbreiten. Ich kürze ab, mit Adam und Eva klappte das nicht so wirklich. Ne? Die wollten lieber das Paradies und den Segen für sich. Und Gottes Liebe und Zuwendung, ja, das war in Ordnung, aber Gottes Ehre groß machen, diesen Platz wollten sie lieber selber einnehmen. Gott nimmt dann einen zweiten Anlauf. Holger hat schon davon berichtet, ein paar hundert Jahre später, aus Abraham soll ein ganzes Volk werden. Ich will dich segnen und... Was habe ich denn bloß wieder gemacht hier? Paste and copy. Also ihr seht jetzt einmal ganz kurz, da steht's. Oh, wenn das mit den anderen Bildern auch so ist. Der Techniker. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, sagt Gott zu Abraham. Also, Abraham wird gesegnet, damit er ein Segen für alle Völker wird. Und als tatsächlich aus der Familie Abrahams ein Volk wird, befreit Gott dieses Volk. Also es musste wirklich befreit werden. Die waren in der Sklaverei Ägyptens und da wurden sie wirklich behandelt wie Ungeziefer. Nicht? Die haben sich ausgedacht, es ist besser, wir killen hier alle Erstgeborenen oder alle Kinder und so weiter, damit es nicht zu viele werden. So geht man normalerweise mit Ungeziefer um, ne? Mit Mücken oder so. Also die mussten wirklich befreit werden. Und mit 10 Plagen und dann noch mit einem ganz besonderen Auszug durch das Rote Meer schafft Gott die Befreiung. Um ein Zweifaches zu erreichen. Er will sein Volk retten und er will auch, dass alle umliegenden Völker samt die Ägypter erkennen, wer wirklich Gott ist. Boah, ey. Jetzt kriege ich aber die Krise. Also, ihr könnt es erkennen. Sie sollen erkennen, wer Gott ist. Warum? Damit sie wissen, an diesen Gott, das ist der Einzige, an den müssen wir uns wenden. Da gibt es Rettung. David besiegt den Philister Goliath. Wozu? Also natürlich, um sein Volk von der Philisterherrschaft zu befreien. Aber damit auch die Philister und das Volk Israel neu erkennt, wer ist hier wirklich Gott? Gott ist das. Das Alte Testament ist voll von Berichten, die diese Wahrheit ständig wiederholen. Da gibt es Beispiele zum Nachlesen. Die jüdische Königin Esther, die Braut von dem Xerxes wird und dann einen Mordanschlag verhindert. Und zwar ein Völkermord auf die ganzen Juden. Und am Ende wird deutlich, nicht nur die Juden werden gerettet, sondern der Xerxes gibt einen Befehl raus, dass man diesen Gott ehren soll. Und viele Menschen zu der Zeit wollten Juden werden, weil sie so begeistert waren von diesem Gott. Oder 3 Freunde von Daniel werden von Nebukadnezar, dem Weltherrscher, dem größten Weltherrscher, jedenfalls das größte Weltreich, das es überhaupt gegeben hat, sie werden von ihm in einen Feuerofen geworfen, weil sie sich nicht haben sie haben nicht vor einer Statue gebetet, die er hat aufrichten lassen. Und die 3 Männer oder die Männer, die sie in den Feuerofen geworfen haben, die verbrennen, weil die Hitze zu groß ist, aber die werden gerettet. Und im Anschluss wird dann deutlich, sie werden nicht nur gerettet, weil Gott das gewollt hat, sondern weil dieser Nebukadnezar ein Rundschreiben an alle Bezirke, also an das ganze Weltreich rausgibt, dass man diesen Gott ehren soll. Er ist der wahre Gott. Wie heißt es davon genau? Ich glaube, das habe ich sogar aufgeschrieben hier. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist mal. Das war das mit der Esther. In dem Rundschreiben steht wörtlich, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Das schreibt Nebukadnezar. Wahnsinn, oder? Gott ist tatsächlich dabei, seine Leute auf sehr ungewöhnliche Weise zu segnen, oder? So mit Feuerofen und ägyptischer Sklaverei und so weiter. Und doch zu beschenken und zu retten und damit seine Güte und Größe unter allen Völkern verkünden. Und genau davon singen auch die Liederdichter. Ein Psalm wurde uns schon vorgesungen, Psalm 67. Gott sei mir gnädig, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er blicke uns freundlich an. Das erinnert förmlich an unsere Jahreslosung. Ne? Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich nicht übersieht. Dein Ansehen verleiht mir Ansehen. Dass du mich ansiehst, das macht mich angesehen. Gott sei uns gnädig und segne uns. Das ist genau unsere Bitte. Aber es geht nicht nur um uns. Wenn du uns gnädig bist und uns segnest, dann heißt es weiter, dann wird man auf der ganzen Erde erkennen, wie gut du bist und handelst. Alle Völker werden sehen und verstehen, du bist ihre Rettung. Ja, die Völker sollen dir danken, Gott. Ja, alle Völker sollen dich preisen. Und dann heißt es weiter, alle Menschen sollen sich freuen und fröhlich sein und jubeln, denn du bist ein gerechter Richter. Du regierst die ganze Welt. Die Völker sollen dir danken, Gott. Ja, alle Völker sollen dich preisen. Das Land brachte eine gute Ernte hervor. Unser Gott hat uns reich beschenkt. Er segne uns auch weiterhin. Alle Völker der Erde sollen ihn achten und ehren. Im Neuen Testament nimmt Paulus solche Worte auf und beschreibt den Segen und all das Gute, das wir durch Jesus geschenkt bekommen. Und er gebraucht den Segen jetzt nicht mehr als eine materielle Größe wie im Alten Testament. Da war immer der gesegnet, wo die Ernte ganz gut war und man ganz viele Kamele hatte und so weiter. Und Abraham war ein Gesegneter, weil er ganz viel materielle Güter hatte. Paulus schreibt, gelobt sei der Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Geistlicher Segen ist noch viel größer. Wenn Gott uns freundlich anblickt, uns sein Angesicht leuchten lässt und uns segnet, dann will er uns immer Anteil geben an allem, was er hat. Und damit ist dann nicht die Erde gemeint, also so nach dem Motto, alles, was die Erde so Schönes geben kann, das gebe ich euch. Das ist der alttestamentliche Segen. Sondern an allem, was der Himmel zu bieten hat, gebe ich euch jetzt Anteil. Das ist der neutestamentliche Segen. Durch Jesus haben wir Zugang zum Himmel. Jesus vergibt uns nicht nur all unsere Schuld, er setzt nicht nur unser Schuldenkonto, in der Mathematiksprache gesprochen, auf Null, er verleiht uns die Ehre, jetzt ein gemeinsames Konto zu haben. Mit wem? Mit einem, der wirklich viel Guthaben hat. Mit Jesus. Das ist so verrückt. Alles, was Gottes Sohn gehört, das soll auch uns gehören. Alles, was Jesus gehört, soll uns gehören. So wie Gott, der Vater, von Jesus ist, so will auch unser Vater sein. Wir haben denselben Vater. So wie Jesus geliebt ist vom Vater, so wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. So wie er Jesus beigestanden hat, so will er auch an unserer Seite stehen. Die ganze Ewigkeit, die ganze Herrlichkeit, alles das soll uns gehören. Da heißt es in der Bibel, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Nicht nur der irdische Segen, sondern den himmlischen Segen zu bekommen. Du bekommst Anteil an Gottes Herrlichkeit, an Gottes Ewigkeit. Wir sind sowas von unfassbar gesegnet. Wozu? Um es für uns zu behalten? Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir sollen das tun. Wir, die wir schon so lange auf unseren Retter gewartet haben. Ja, wir haben gar nicht groß gewartet, ne? Wir haben erlebt, er ist schon da. Er hat uns in Jesus ist der Retter gekommen und er hat uns gerettet und erlöst. Das ist ja schon alles geschehen. Deshalb feiern wir diesen Sonntag Jubilate. Es ist zum Jubeln. Wir sind Gesegnete. Und das ist jetzt Gottes Plan der Mission. So sieht er aus. Er hat uns überreich beschenkt und er will das unser ganzes Leben hier auf dieser Erde weiter tun. und uns mehr als alles andere lieben und segnen und so andere auf sich aufmerksam machen und zu sich einladen. Kommen wir dabei zu kurz? Ja, erst recht nicht. Geschieht das unter unserer Vollnarkose? Nein. Bei vollem Bewusstsein plant Gott mit uns mit ein. Wir sollen Segen weitergeben. Noch einmal, Gott segnet seine Leute mit seiner Liebe, mit seinem Dabeisein. Ich stehe dir zur Seite. Sieh, ich bin alle Tage bei euch. Ich schenke euch meine Gaben, meine Freundlichkeit, meine, was es nicht auch alles heißt, meinen Heiligen Geist, der euch zur Seite steht und. Damit wir seine Ehre groß machen. Und diese Liebe, diesen Segen zu allen Völkern tragen, naja, erstmal in unsere Umgebung, aber auch weiter. Diese Wahrheit zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und die Frage ist, wenn sich das so wie ein roter Faden durch Altes und Neues Testament zieht, zieht er sich eigentlich so auch durch mein Leben? Bin ich davon auch so betroffen? Zeigt sich das? Oder ignoriere ich eigentlich dieses große Wozu Gottes? Also ich fühle mich an dieser Stelle so ein bisschen angepiekst. Der Gedanke Gottes Liebe und seinen Segen zu bekommen und das zu genießen, ne, dass es mir gut geht und so weiter, das geht doch runter wie Öl in meinem Herzen. Ich liebe doch solche Lieder und Predigten und so weiter. Herr, füll mich neu mit deinem Segen, ne, mit all dem, was ich brauche. Ich bin doch leer und mache mich und so weiter. Aber wenn dieses unverdiente Schenken Gottes, wenn ich dann gefüllt bin, losgelöst wird von dem Ziel, das Gott damit hat, dann ist das Ergebnis eine Christenheit, die bei sich bleibt und die das Herz Gottes verfehlt. Jetzt habe ich das Buch vergessen, aber ich habe es zum Glück aufgeschrieben. Ich habe ein Buch, das ist von David Platt, Nachfolge kompromisslos oder so heißt das. Ich wollte es hochzeigen, es ist in grün, aber egal. Da heißt es, wenn wir einen normalen Christen in einem Sonntagsgottesdienst bitten, die Botschaft des Christentums zusammenzufassen, würden wir wahrscheinlich etwas hören wie, die Botschaft des Christentums ist, dass Gott mich liebt. Oder jemand sagt vielleicht, die Botschaft des Christentums ist, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, um für mich zu sterben. Bis dahin habe ich gesagt, ja, also kann ich unterschreiben. Das klingt super, aber ist das vollständig? Dass Gott mich liebt, ist wesentlich in der Bibel, aber es ist nicht das Wesentliche. Denn falls die Liebe Gottes zu mir das Wesentliche der biblischen Botschaft und des Christentums ist, was ist dann das Ziel? Dass Gott mich liebt? Dass Gott mich zum Ziel hat? Dass mein Ich Mittelpunkt und Zielpunkt im Christsein ist? Boah, diesen Satz fand ich total spannend. Ich habe dann auch so ein T-Shirt gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Also Galileo und Kopernikus haben sich ja gestritten, worum dreht sich eigentlich die Erde. Galileo war der Meinung, die Erde ist der Mittelpunkt und so weiter. Und jetzt gibt es so ein neues T-Shirt. Das heißt, Galileo hatte doch recht. Ich bin das Zentrum des Universums. Oh. Was? Wo gibt's das, ne? Du müsstest das eigentlich aus der Schule kennen. Ja, wow. Nein, das würden wir sowas nie sagen, ne? Aber stehen wir nicht trotzdem in der Gefahr, es genau so zu leben? Die Antwort auf das Wozu in meinem Leben bin doch, also ist doch fokussiert auf mir, meiner, mich. Wozu strenge ich mich an? Wofür gebe ich Geld aus? Bin ich mir nicht selber Mittelpunkt und Ziel? Wenn ich eine Gemeinde suche, suche ich eine, deren Musik zu mir passt, deren Programm am besten auf mich zugeschnitten ist. Wenn ich Pläne für mein Leben mache, dann geht es doch darum, was für mich am besten funktioniert. Ich wähle alles danach aus, was für mich am besten ist. Die Botschaft der Bibel ist aber nicht, Gott liebt mich und dann ist das am Ende angekommen, Punkt, fertig. Sondern die Botschaft der Bibel lautet, Gott liebt mich so sehr und überreich und überfließend, damit ich seine Liebe, sein Segen, seine Errettung, seine Ehre in meiner Umgebung bekannt mache. Also, in der Bibel steht unter allen Nationen. Darüber könnte man auch noch nachdenken. Ne? Wir sind immer so ein bisschen begrenzt. Dann ist das Ziel Gottes und unseres Glaubens nicht wir, sondern er. Er ist das Zentrum. Nicht alles läuft auf uns zu, sondern auf ihn zu. Es geht darum, nicht unsere Pläne ans Ziel zu bringen, sondern seine Pläne. Ich bete ja so oft, Herr, segne jetzt das, was ich tue. Und eigentlich müsste es lauten, Herr, bitte schenk, dass ich tue, was du segnest. Ich komme zurück auf unser Bibelwort. Gott sei uns gnädig und segne uns und blicke uns freundlich an. Ja, darum darf ich Gott heute neu bitten. Das ist unsere Bitte, Herr, segne uns durch diesen Sonntag, segne uns für diese Woche, sei bei uns, genau. Allerdings haben wir schon gehört, Gott segnet und beschenkt und rettet seine Leute oft auf sehr ungewöhnliche Weise. Also da war was mit Feuerofen, ja? Da war doch was mit, es geht mir schlecht, Wüstenzeitsklaverei oder was weiß ich was. Damit seine Güte und Größe in meiner Umgebung unter allen Völkern bekannt wird. Goliath war auch noch da. Einer meiner früheren FSJler hatte seinen Anschlusszug verpasst. Das ist sehr ärgerlich. Dann steht man nämlich auf dem Bahnhof. Und das ist da zugig und kalt und oh, das ist ja schon unser Feuerofen heute. Ne? Also, ja, okay. Aber genau deshalb kam er ins Gespräch mit einer jungen Dame, die durch dieses Gespräch dann in den Jugendkreis, in den EC-Jugendkreis in Flensburg ging und dort zum Glauben kam. Das ist total verrückt. Unfassbar. Meine Schwiegermutter, inzwischen verstorben, sagte mal, ich musste wohl ins Krankenhaus, um dieser Frau zu begegnen, um ihr Hoffnung zu geben, um sie auf Jesus hinzuweisen. Da ging es gesundheitlich eigentlich viel besser als meiner Schwiegermutter, aber die war seelisch so fertig, so down. Was will ich damit sagen? Also, Gott macht mich nicht krank. Gott macht das nicht mit diesen Züge verpassen unbedingt. Vielleicht ja manchmal doch, aber Gott lässt mich nicht keine Arbeit finden, keine Kinder bekommen oder sonst irgendwas Schweres gerade durchmachen. Aber wir könnten auf den Gedanken kommen, Gott hat, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin, gerade sozusagen die Segensstopptaste gedrückt. Also jetzt ist zu Ende. Gutes Schenken, da muss ich jetzt bei deinem Leben jetzt gerade sagen, nee, Pause, Stopp. Liebe ist bei dir gerade auf 10% gedrosselt. Ne? So erleben wir das, ne? So fühlen wir uns. Aber die Wahrheit ist, nein, du und ich, wir sind als Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, immer noch gesegnet, immer noch geliebt. Du bist ja jetzt nicht weniger Kind Gottes. Im Gegenteil, gerade jetzt bist du viel bedürftiger und viel mehr gesehen von deinem Vater im Himmel. Also, unser jüngster Sohn hatte sich im November die Hand gebrochen und komplizierte Operation im Krankenhaus und so weiter. Und ich war mit meinem Herzen und Gedanken natürlich viel mehr bei ihm als noch am Vortag, als er noch fit war. Ne? Was kann ich für ihn tun? Wie kann ich ihm helfen? Gibt es noch irgendwas, was wir noch regeln können und so weiter? Ne? Jetzt, wo er bedürftig war, war ich bei ihm. Also noch mehr als vorher. Wie viel mehr ist dein wahrer Vater im Himmel mit seinen Gedanken, mit seinem Herzen bei dir und bereit, dir beizustehen, dich zu segnen, dir nach seinem Plan mit allem zu helfen. Ich konnte meinem Sohn nicht helfen. Gut, er war im Krankenhaus, das war super. Aber wegen der Corona-Schutzmaßnahmen, die über die Jahreswende noch galten, war das so, wir durften ihn frühestens nach 10 Tagen besuchen. Oder er müsste minderjährig gewesen sein. So war das mit einem BG-Krankenhaus da in Hamburg. Also es war Wahnsinn. Naja, also wir konnten nichts machen. Aber Gott hält es nicht. Nichts hält ihn ab, bei dir zu sein. Gar nichts. Aber wozu? Ja, zum einen, um dich zu trösten, zu ermutigen, zu schützen, zu vergewissern. Ich bin bei dir. Ich sehe dich. Ich verstehe dich. Ich kümmere mich um dich. Ich hab's im Griff. Und zum anderen, dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, wie ich bin und wie ich handle. Und alle Völker werden sehen und verstehen, ich Gott, ich bin doch die Rettung. Also wir haben doch einen Gott, an dem wir uns festhalten können. Er ist der Einzige, an dem wir uns festhalten können. Und das sollen wir leben. Und dann will Gott dadurch erkennbar machen, auch für andere, boah, der hat etwas, wo er daran festhalten kann. Das ist sein Fundament, das ist ihr Fundament. Wem können wir in unserer Situation so auch zum Segen werden? Von unserer Hoffnung etwas weitergeben? Vielleicht sind wir gar nicht im Feuerofen. Vielleicht geht es uns im Moment richtig gut. Ja, hallo, dann noch viel mehr, ne? Wozu segnet Gott uns mit so vielen Geschenken? Mit Frieden und Freiheit? Doch damit wir sie ausnutzen und davon reden, welche Hoffnung wir haben, dass wir Anteil am Himmel haben, nicht mit an dieser Erde. Es gibt noch so viel mehr. Wozu haben wir ein Auto? Vielleicht sogar ein so großes Auto? Ein Wohnzimmer? Ein Wohnzimmer, das sogar mehr als zwei Stühle hat? Ja, damit wir vielleicht auch andere einladen? Wozu haben wir eine besondere Gebetserhörung oder etwas Wunderbares mit Gott erlebt? Nur um es für uns zu behalten? Wir führen das erst ein, was ihr schon habt, dieses Erlebt, diese Zeit. Ich finde das so genial, miteinander zu teilen, was Gott uns geschenkt hat. Oder beim Lesen von Gottes Wort. Warum haben wir etwas tiefer verstanden heute oder in der nächsten Woche, nur um es für uns zu behalten? Und gerade wenn wir Gottes Segen, ich sage mal, seltsam erleben und durch viele Hindernisse und Schwierigkeiten gehen und auch das Älterwerden, das ist ja so eine schwierige Segenszeit, ja? Das als Segenszeit zu bezeichnen, ist schon sehr, 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 sehr gewagt. Und das tue ich als der, der noch nicht drin, doch, also so Zipperlein habe ich ja schon, aber noch nicht wirkliche, ja? Aber Gott kann was daraus machen. In meiner Umgebung kriegen ja alle mit, dass ich älter werde. Was hält mich jetzt? Was lässt mich das Älterwerden irgendwie noch als gut erleben? Da ist doch nicht mehr viel Schönes dran, womöglich. Doch, ich habe immer noch das Schönste vor Augen. Das Beste kommt doch noch. Ich fasse uns zusammen. Gott segnet uns so gerne, aber sein Segen ist noch nicht am Ziel, wenn er uns erreicht hat. Wenn wir von diesem Segen etwas weitergeben, dann erreicht der Segen sein Ziel. Dann wird Gottes Ehre daraus. Dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, wie gut du bist und wie du handelst. Meine Umgebung, ja, hoffentlich sogar Völker irgendwann, werden sehen und verstehen, du bist unsere Rettung. Wir sind bereit, uns segnen zu lassen, gleich nach dem Gott, also gleich am Ende. Ja, wir werden gesegnet. Aber seid ihr auch mit mir bereit, neu nach dem Wozu zu fragen, nach Gottes Ziel mit seinem Segen? Dann betet mit mir, jetzt schon mal. Ich bete. Herr Jesus, vergib uns, wo wir uns in den Mittelpunkt gestellt haben, wo wir immer so Ziel all unserer Träume gewesen sind oder wo alle Träume und Wünsche und Pläne sich nur auf uns bezogen haben. Du liebst mich, Punkt und fertig. Danke, dass ich heute neu um deinen Segen bitten darf. Danke, dass du genau weißt, was ich brauche. Danke, dass du so viel Segen in der Vergangenheit an uns und für uns geschenkt hast. Herr, vergib noch einmal, wo ich nur mich gesehen habe. Du liebst mich überfließend. Lass das mich neu entdecken. Lass mich neu großzügig werden, damit ich weitergeben kann. Du stehst mir bei, damit ich anderen beistehen kann. Zeig mir die eine Person, die das diese Woche betrifft, dass deine Ehre größer wird. Danke, dass du mich lieb hast und durch mich vielleicht auch noch eine, zwei, drei weitere andere diese Woche. Danke für deinen Segen. Amen. Jubilate, ich will dir danken unter den Völkern. Ja, mit meiner Stimme und natürlich auch mit meinem Leben. Amen.